Also es darf einem halt auch mal auf Reisen schlecht gehen, nur weil man an den wunderschönsten Stränden und Orten ist und weil man am Reisen ist und dieses vermeintliche Leben führt, was sich so viele erträumen, darf es da halt auch mal Tiefpunkte geben und es darf auch alles einmal schwer sein. Und dann aber sich wieder aufzuraffen und zu sagen, ja, okay, ich gebe mir aber auch mal Zeit, Langeweile zum Beispiel zu haben, um dann solche Ideen kommen zu lassen und die dann auch umzusetzen. Also das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Also das war so genial, dem halt nachzugehen. Keine Ahnung, was mich da geritten hat, aber das war echt super, weil dieses Fahrradfahren und so ein Freiheitsgefühl haben. Einfach, das ist nicht nur, Reisen ist ja auch schon immer so mit Freiheit verbunden, aber ich finde, Fahrradfahren, den Wind im Gesicht spüren, so richtig zu merken, okay, hier meine Beine treten in die Pedalen und die bringen mich gerade vorwärts. Diese Landschaft zu sehen, das ist, finde ich, das war so richtig lebendig sein. Das war für mich so richtig der Inbegriff von, ich fühle mich hier lebendig, ich fühle mich im Moment, ich bin einfach hier und einfach so richtig glücklich.
Herzlich willkommen zum Off-the-Path-Reise-Podcast. Ich bin Sebastian Cannabis, dein Gastgeber in dieser Welt der unentdeckten Wege und wilden Abenteuer. Als jemand, der schon selbst über 10.000 Kilometer auf dem Rad in Europa zurückgelegt hat, weiß ich, dass jede Fahrt ihre eigene Geschichte schreibt. Aber weißt du was? Die heutige Episode hat selbst mich tief beeindruckt und meine Lust geweckt, neue Pfade zu erkunden. Diesmal in Asien. Die Region hatte ich gar nicht auf dem Schirm, wenn es um Bikepacking-Touren geht. Stell dir vor, unser heutiger Gast Laura hat sich von einem KI-Chatbot zu einer Radtour um die ganze Insel Taiwan inspirieren lassen. Bestimmt hast du schon einmal von ChatGPT gehört. Kann man sich kaum ausdenken, oder? Aber genau das ist die Geschichte, die wir heute aufrollen. Sie war aktuell auf Weltreise und bei einem Reisetief hat sie bei einer Rollerfahrt gedacht, den Chatbot nach Hilfe zu fragen. In dieser Folge tauchen wir tief ein in Lauras unglaubliche Reise. Von der spontanen Entscheidung auf diesem besagten Roller, inspiriert durch die KI, über die ersten trittsicheren Momente auf fremden Straßen bis hin zu den unzähligen persönlichen Erfolgen und den Momenten, in denen sie über sich hinauswuchs. Lauras Geschichte ist ein echtes Testimonial dafür, was es heißt, den eigenen Horizont zu erweitern. Also, mach es dir bequem, außer im Auto. Da solltest du dich auf jeden Fall weiterhin auf den Verkehr konzentrieren. Schnapp dir einen Kaffee oder was du sonst gerne trinkst und bereite dich darauf vor, in eine Geschichte einzutauchen, die so packend ist, dass du danach selbst vielleicht Lust bekommst, dein Rad zu schnappen und dem Ruf des Unbekannten zu folgen. Ich für meinen Teil habe nach dem Gespräch sehr viel zu Taiwan und dem Radweg recherchiert und habe es sehr weit oben auf meiner Liste stehen. Und hey, falls dir die Fahrt gefällt, vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, ihn mit deinen radbegeisterten Freunden zu teilen und uns ein paar liebe Worte in den Bewertungen zu hinterlassen. Es hilft uns enorm und wer weiß, vielleicht inspiriert es auch andere, ihre eigenen Abenteuern nachzujagen. Hallo Laura, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ich freue mich sehr. Mein allererster Videopodcast. Ich bin ganz aufgeregt. Ich sehe meinen Gast. Und mein Gast sieht mich. Ich musste mich heute richtig fertig machen, schick machen. Ich konnte nicht einfach im Schlabberlook mich hier hinsetzen. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich habe tatsächlich auch extra für dich einmal geduscht hier. obwohl du mich gar nicht riechen kannst, sondern nur siehst. Aber ja.
Wie es sich für einen richtigen Radfahrer gehört. Also, das Riechen.
Genau. Ich glaube, da riecht man meistens ja nicht so gut, aber ja.
Nee, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage und die merke ich mir für später, weil in Asien ist man ja doch auch sehr penibel. So, die sind schon sehr auf Hygiene und Masken und so weiter. Das ist ganz interessant. Aber ich springe viel zu weit nach vorne. Wir sprechen heute über deine Radreise durch Taiwan. Und wenn ich meistens über Radreisen, Bikepacking und so weiter mit Leuten spreche, dann sprechen wir meistens irgendwie über eine krasse Reise durch Nord- und Südamerika, also die Panamerika, oder aber wir sprechen über Europa Und vielleicht auch der ein oder andere fährt mit dem Fahrrad durch Afrika und die Silk Road. Taiwan ist das allererste Mal, dass mir das unterkommt. Und wie bist du auf diese Idee gekommen?
Ja, ich könnte jetzt irgendeine ganz coole Story erzählen von, ja, Taiwan, warum hast du das noch nicht gehört? Ich wusste selber nicht, dass man um Taiwan mit dem Fahrrad fahren kann. Aber ich wollte eine Radreise machen. Ich wollte Fahrrad fahren und das nicht irgendwo in Deutschland, sondern irgendwo anders. Und na, es ist 2023, ChatGPT ist in aller Munde und ich habe einfach mal gedacht, Google, nee, da frage ich erst gar nicht. Ich tippe das einfach mal bei ChatGPT ein und sage so, ChatGPT, ich möchte eine Radreise machen. Ich möchte gern an der Küste langfahren, weil ich einfach das Meer ganz gerne mag. Ich möchte, dass es sicher ist zu fahren. Keine Ahnung, so ein paar Kriterien habe ich da einfach mal so reingehauen und habe gesagt, sag mir mal, wo soll ich hinfahren? Was gibt's denn so? Und dann hat ChatGPT tatsächlich geantwortet, der gibt, glaube ich, erstmal so ein Kompliment, so, eine Radreise? Das klingt sehr interessant. Wenn ich deine Kriterien so angucke, dann empfehle ich dir Taiwan. Ich dachte, Taiwan? Das ist Taiwan. Ach so, diese kleine Insel da vor China. Und dann habe ich daraufhin angefangen, mal zu recherchieren und zu gucken, kann man wirklich um Taiwan, in Taiwan Fahrrad fahren? Turns out, ja, kann man ganz gut. Hat ChatGPT da eine sehr gute Empfehlung abgegeben. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und zu gucken. Und es gibt tatsächlich, nennt sich Taiwan Cycling Road Number One. Es gibt eine Fahrradstraße, die einfach einmal um die Insel fährt. Oder eine Fahrradstraße, also zumindest eine Fahrradlane, dass man nicht mit den Autos zusammenfährt, sondern immer eine schöne, einen schönen Fahrradweg hat, wo man langfahren kann.
Das hört sich cool an.
Ich weiß nicht, warum das noch nicht so bekannt ist.
Ja, also erstens finde ich es halt krass, also du bist die allererste, die ich höre, die tatsächlich halt so ChatGPT zur Reiseplanung genutzt hat oder zumindest für die Reiseinspiration. Du hast ja dann auch später natürlich auf andere Medien und halt auch dann doch auf Google und Webseiten und Blogs und so weiter gesetzt, aber der erste Impuls ist bei dir von ChatGPT gekommen. Das ist super interessant. Und dann hast du einfach nur Fragen gestellt oder hast du so einen richtigen Prompt gehabt, wo du gesagt hast, also das sind meine Kriterien, die ich brauche. Und daraufhin hat es das rausgespuckt.
Ich habe da schon auch einige Kriterien halt reingespuckt, dass ich also reingeschrieben. Aber naja, so viel war es halt auch nicht. Also irgendwo Sicherheit ist halt ein Thema. Und ich hatte halt so in meinem Kopf, ich möchte nicht hin und her fahren. Ich möchte nicht die gleiche Strecke zweimal fahren. Ich möchte im Kreis fahren. Wenn ich jetzt so überlege, dann ist eine Insel voll naheliegend, wenn man am Kreis fahren will und wenn man an der Küste lang fahren will. Aber ich weiß nicht, ob ich da selber so drauf gekommen wäre, überhaupt auf Taiwan, weil das Land, dieses Fleckchen auf der Erde, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Muss ich zugeben, kannte ich so nicht. Und wenn man aber jetzt ein bisschen guckt, ist es einfach fahrradfreundlich. Es wird auch voll viel produziert an Fahrradteilen in Taiwan. Also
stimmt.
Ist eigentlich schon so ein Fahrradland.
Ja, krass. Jetzt muss man dazu auch noch sagen, du warst gerade auch in Asien. Du warst gar nicht so weit weg. Ich glaube, du warst in Indonesien, als du dann darüber geflogen bist. Denn du warst auf deiner Weltreise. Du warst in Thailand unterwegs, du warst in Indonesien unterwegs und das war quasi so dein Abschluss deiner Reise.
Genau, also ich bin nicht aus Deutschland losgeflogen und habe hier zu Hause in meiner Wohnung gesessen und überlegt, wo kann ich denn mal Fahrrad fahren, sondern ich war in Indonesien, ich war zu dem Zeitpunkt 2 Monate am Backpacken und so von einem Ort zum anderen und ganz viele tolle Highlights erlebt, das möchte ich überhaupt nicht schlecht reden, aber es war so nach 2 Monaten, dass ich echt dachte, oh, es ist anstrengend, sag ich mal, so schön wie Reisen ist, es war so richtig, dass ich dachte, ich will nicht mehr ständig planen, ich will nicht mehr ins nächste Hostel und die nächste geplante Tour irgendwie machen, ich brauche irgendwas anderes, als immer in irgendwelchen Bussen sitzen und von A nach B zu kommen. Und das war tatsächlich so ein Moment, wo ich dann einfach, ich glaube, ich war zwei Tage oder so ist einfach nur in meinem Hotelzimmer. Zu dem Zeitpunkt, da habe ich mal gedacht, ich brauche mal richtig mein Reich und habe mir ein Hotelzimmer statt Mehrbett-Hostelzimmer gebucht. Und war da einfach und habe mal nichts gemacht, was eigentlich auch ganz schön ist, auf einer längeren Reise. Und habe dann auf Anraten eines Freundes, den ich da kennengelernt habe, mir dann doch einen Roller für den nächsten Tag gebucht und bin dann mit dem Roller einfach mal rumgefahren. So richtig so ohne Ziel, einfach mal auf den Roller steigen, einfach mal losfahren und das dann mal so als das Tageshighlight zu nehmen. Und auf diesem Roller ist mir dann die Idee gekommen, warte mal, du musst gar nicht immer mit dem Bus fahren oder so. Ich fahre auch zu Hause, also in Deutschland, super gerne Fahrrad. Warum eigentlich nicht Fahrrad fahren? Warum nicht dieses Fahrrad, was ich sonst auch einfach gerne mag, warum integriere ich das nicht hier in meine Reise? Habe ich vorher nicht drüber nachgedacht, habe ich vorher auch von keinem anderen so gehört. Natürlich gibt es Leute, die auch sonst mit dem Fahrrad fahren, aber für mich war das dann plötzlich alles so neu und es war einfach so ein, ja, ich sitze hier auf dem Roller und fahre rum. Das kann ich doch auch selber mit eigener Kraft. Ich kann auch das mit dem Fahrrad hier einfach rumfahren, weil man dann ja nochmal wesentlich langsamer unterwegs ist als mit einem Auto und viel mehr direkt in der Natur ist und man viel mehr direkt die Bäume sieht oder an den Menschen vorbeifährt und da nochmal winken kann. Und dann ist das irgendwie, diese Idee ist gekommen und ich dachte erstmal, das kannst du doch nicht machen. Also so richtig, nee, das ist zu verrückt, das ist zu absurd. Was soll meine Eltern denken? Die machen sich nur noch mehr Sorgen, so ungefähr. Aber ich konnte halt auch nicht mehr daran nicht denken. Das war dann so, das hat sich so einmal eingepflanzt, dass ich dachte, nee, ich muss mal überlegen, ich muss diesen Gedanken weiter verfolgen.
Und wie bist du dann auf ChatGPT gekommen? Hast du zuerst tatsächlich ganz normal gegoogelt, wie andere das machen? Oder bist du halt tatsächlich gesagt, okay, ich lass mir das einfach wirklich vorgeben?
Nee, ich habe wirklich mit ChatGPT angefangen. Also das war dann so, als ich meinen eigenen Gedanken irgendwann greifen konnte und sagte, ich traue dem jetzt mal, ich gehe da mal weiter hin, ich guck mal, kann ich wirklich Fahrrad fahren? Und dann einfach das bei ChatGPT einzugeben. Also wie, wahrscheinlich hätte ich sonst bei Google irgendwo eingegeben, Radreise Asien. Aber da kann man halt, bei ChatGPT konnte ich ja noch ein paar mehr Kriterien dann reinschreiben.
Ja, ja, nee, absolut.
Ja, das ist eigentlich wichtig. Was suche ich denn?
Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass irgendwie ein Blogbeitrag dir halt Sri Lanka zum Beispiel halt rausgespuckt hätte, dann hätte ich gedacht so, das ist, glaube ich, nicht so ganz so safe als Radfahrer. Da hast du erstens nicht so deine eigene Fahrradroute, sondern du bist da halt einfach genau auf der Straße und das ist schon auch sehr gefährlich. Ja. Und entsprechend finde ich das total spannend. Und du hast ja vollkommen recht, ne? Rollerfahren ist alles schön und gut oder Autofahren, Busfahren, aber das geht viel zu schnell. Ja. Und ich finde deswegen, also Radfahren, ich liebe ja Radfahren, ich fahre ja selber viel Fahrrad und das ist für mich so die perfekte Reisegeschwindigkeit. Werbung. Neue Wege gehen. Das müssen wir auch, um unsere Erde lebenswert zu erhalten. Denn der Klimawandel bedroht das Leben von Menschen, Tieren und Pflanzen. Besonders viel CO2 sparst du mit dem Wechsel zu echter Ökoenergie von Polarstern. Denn als Social Business und zertifiziertes Mitglied der Gemeinwohlökonomie steht der Ökoenergieversorger gleichzeitig für einen nachhaltigen Wandel der Wirtschaft. Und das kannst du ganz einfach unterstützen. Gehe jetzt auf www.polarstern-energie.de und wechsle in nur 5 Minuten. Und mit dem Code OTP20 erhältst du 20 Euro Rabatt auf deine nächste Jahresrechnung. Werbung Ende. Wandern in den Bergen, alles schön und gut, aber Langstrecke finde ich zu langsam. Und Fahrrad ist halt so super schön schnell, also schnell genug. Bergab ist richtig schön schnell, aber grundsätzlich schnell genug. Und du siehst halt sehr, sehr viel vom Land. Aber gleichzeitig finde ich halt zum Beispiel, jetzt bin ich gespannt, wie du das so siehst nach der Tour, passiert es mir oft in so Ländern, wo ich relativ oder Routen, wo ich nicht so viel Wissen drüber habe oder nicht so gut vorbereitet bin, dass ich an Orten vorbeifahre, ohne zu wissen, welche sie gerade sind, weil wir dann doch relativ viele Kilometer halt am Tag machen und dann nicht überall anhalten, weil wir dann doch vielleicht ankommen wollen und keinen Bock haben, jetzt anzuhalten. Und wenn du eine Busreise machst oder eine Rollerreise, hältst du halt schneller mal an und hast Zeit, kurz zu googeln, wo bin ich jetzt eigentlich überhaupt?
Ja, muss ich tatsächlich auch sagen. Ich habe jetzt im Nachhinein, denke ich auch mal, wie hieß der Name von dem Ort doch mal? Wo war ich da eigentlich? Nee, das kann ich nicht so im Detail jetzt sagen.
Ja.
Aber darum geht es halt in dem Moment auch nicht, muss man halt auch sagen.
Genau, also es gibt ja diese zwei Arten des Reisens.
Ja, und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich habe auch ein paar Mal einfach dann angehalten. Also einmal wirklich einfach an so einem Tempel, wo ich so vorbeigefahren bin und dachte, auch eine Pause wäre jetzt gerade gut. Der sieht nett aus, da war absolut nichts los. War vielleicht jetzt auch nicht der große Touri-Tempel, aber es war richtig nett, da einfach einmal so rumzugehen und sich das anzugucken. Und die Freiheiten hat man dann halt mit dem Fahrrad. Ja, mit dem Bus hält man nicht an und steigt extra aus und dann müssen irgendwie andere auf einen warten. Und das ist schon schön. Ja.
Du hast gesagt, zu Hause bist du ja auch viel Fahrrad gefahren. Ich weiß, also du bist ja auch, du fährst ja mal so Tagestouren mit deinem Rad. So eine richtige Bikepacking-Tour hast du noch nicht gemacht. Großartig Erfahrung mit Schläuchen tauschen und flicken und so weiter hast du auch nicht. Wie hast du dich auf diese Reise vorbereitet und wie hast du diese Unsicherheiten, die du gehabt hast und diese offenen Fragen, die ChatGPT und Blogs dir nicht beantworten konnten, wie hast du die vorher beantwortet oder gelöst?
Also vorne anzufangen, ja, ich fahre schon gerne Fahrrad, aber tatsächlich meine längste Tour war mal irgendwo 3 Tage ja an die Ostsee, so Berlin Ostsee. Oder sowas. Also wir reden halt eher so von diesem Zeitrahmen. Und jetzt war das so, okay, Taiwan, das sind über 1000 Kilometer, die da vor mir stehen. Ich wusste am Anfang, ich wusste gar nicht, wie lange brauche ich denn überhaupt für so eine weite Strecke. Also für mich zumindest sehr weite Strecke. Und ja, eines der größten Ängste waren tatsächlich, was ist, wenn ich einen Platten habe. Weil bisher habe ich meinen Fahrradladen um die Ecke und ich gestehe, ich bring einfach mein Fahrrad dahin und ich sage, bitte, kannst du da einen neuen Schlauch reinmachen? Also mir ist es tatsächlich noch, also wo es Holz, Taschwurt, noch nie passiert, dass ich einfach im Nirgendwo stehe und Platten habe. Und bevor man so eine Reise antritt, ich wusste ja gar nicht, naja, Taiwan, ich habe mir es tatsächlich vorgestellt, ich fahre da durchs Nirgendwo und wenn ich einen Platten habe, tja, dann muss ich es zusehen, wie ich das hinkriege. Und ich habe im Endeffekt, bin nach Taiwan geflogen und ich hatte genau diese Fragen. Wie fahre ich da rum? Wie wechselt man eigentlich einen Schlauch? Wo übernachte ich überhaupt? Wie sieht dieses ganze Land aus? Gar keine Ahnung. Und trotzdem habe ich diesen Flug gebucht und bin einfach erstmal abgedacht. Ich fliege erstmal nach Taipei und dann wird sich das schon klären. So ein bisschen, jetzt nachher nicht auch, also ein bisschen blauäugig, aber auch einfach so voller Vertrauen. Das wird schon.
Gut, aber ist nicht jede Reise so, dass man halt einfach irgendwo anfangen muss und einfach mal den ersten Schritt machen muss und dann herausfinden muss, ob das was für einen ist oder nicht? Also man kann ja immer noch absagen, abbrechen, zurückfliegen. Aber man muss erstmal immer ins eiskalte Wasser steigen, weil ich gucke mir noch, heutzutage haben wir dank Internet diesen riesen Vorteil, dass wir fast alles recherchieren können und vorher wissen können, bevor wir irgendwo sind. Früher war das ja gang und gäbe, dass man nicht wusste, wo man hinfliegt und wie die Gegebenheiten dort sind. Entsprechend ist das ja auch was Cooles, gar nicht so viel zu wissen, sondern sich einfach auf ein neues Abenteuer wirklich einzulassen.
Ja, wenn du Abenteuer sagst, ich glaube, das ist es nämlich genau. Weil das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen irgendeiner Pauschalreise, die man bucht und egal, ob es jetzt mit dem Fahrrad ist oder Backpacking-Tour, einfach Abenteuer, also im Sinne von, ich fliege einfach mal hin, ohne im Detail zu wissen, was mich da erwartet. Und dann schaue ich mal. Und dann muss ich mit der neuen Situation, dann muss ich da irgendwie mich zurechtfinden, flexibel sein. Und genau das ist es, glaube ich, was das so besonders macht und was ich da halt, ich finde, im Extrem halt gelernt habe oder gemerkt habe auch, dass es klappt, dass man ohne Vorbereitung einfach in ein fremdes Land fliegen kann und dann sich zurechtfindet. Und nette Leute findet, die einem helfen. Das ist, glaube ich, dann auch immer so das.
Ohne die eigene Sprache zu sprechen.
Ja, habe ich einige Situationen, wo man dann immer so erst irgendwas auf Englisch sagt und der andere nickt und denkt so, ah ja, okay, verstanden. nee, wir verstehen uns hier gerade nicht. Zum Glück, dann sind wir doch wieder. Zum Glück haben wir ja Internet überall und ein Handy dabei. Und ich habe noch nie so viel Google Translate verwendet. Muss ich tatsächlich sagen, für jeden, der nach Taiwan fliegt, vielleicht ist es auch China allgemein, weiß ich nicht. Dann es hilft dann doch, Google Translate zu nutzen, um so dann doch in Kontakt mit den Leuten zu kommen, weil es ja schon auch schön, sie auszutauschen. Oder am Ende auch einfach nur so mit Händen und Füßen zu reden. Ja. Sich anzulächeln, das ist auch, finde ich, eine Art der Kommunikation.
Ja, ja, also ich erinnere mich, in Japan habe ich auch sehr, sehr viel Google Translate genutzt und dann diese Fotofunktion, die halt direkt übersetzt, finde ich halt eben total klasse, weil halt alles andere Schriftzeichen ist. Und das hat mir schon sehr, sehr geholfen. Ja, und dieses mit Händen und Füßen, das bringt uns schon irgendwie so ein bisschen weiter. Es ist halt, in dem Moment ist es wahrscheinlich sehr, sehr frustrierend gewesen, zumindest ist es oft für mich sehr frustrierend, in dieser Blase der nicht direkten Kommunikation, die sich halt einfach so streckt. Aber im Nachhinein ist es natürlich so, dass es halt, es gibt ja drei Typen von Spaß. Und das ist für mich so Type 2 Fun. Also Type 1 ist nicht schwer, macht Spaß, bleibt aber nicht unbedingt in Erinnerung. Type 2 ist schwer in dem Moment, bleibt aber sehr krass in Erinnerung, später im Nachhinein. Und Typ 3 ist super anstrengend und bleibt als schlecht in Erinnerung. Also ein Bärenangriff zum Beispiel. Also macht keinen Spaß. Und wird nie positiv in Erinnerung bleiben. Und so eine Fahrradtour und so Non-Kommunikation und in fremden Ländern ist so Type 2, das ist super anstrengend in dem Moment, aber es bleibt halt etwas als Grandioses in Erinnerung.
Definitiv, ja.
Und
ich glaube, das ist halt dieses dann doch ins kalte Wasser springen, über sich hinauswachsen und dann hinterher dieses Gefühl mit, war alles gar nicht so schwer, voll leicht.
Ja. Wie oft saßst du auf dem Fahrrad und hast gedacht, so, boah, keinen Bock mehr heute? Ich will nicht mehr, ich will, dass es aufhört?
Ganz oft.
Und wie oft denkst du jetzt so, das war einfach das Geilste, was ich je gemacht habe?
Immer, nur, allein das ist hängen geblieben. Das ist nur dieses, schick mich wieder da, also, wann geht der nächste Flieger?
Und das ist Type 2 Fun. Das ist genau das, so dieses, so, in dem Moment ist es schwer und du möchtest eigentlich eher abkotzen. Also bei mir ist es ja fast jede Fahrradtour ist so, wo ich in dem Moment, wenn ich halt irgendwie wieder, weiß nicht, über 1000 Höhenmeter zum Frühstück machen muss und noch nicht richtig gegessen habe, einfach nur kotzen könnte, weil das so unglaublich anstrengend ist, während ich mein schweres Fahrrad da und meinen schweren Körper da die Berge hoch pushe. Und wenn ich dann auf dem Abstieg bin oder runterfahre oder auch im Nachhinein, denke ich mir, das war die geilste Tour ever. Ich möchte sofort wieder zurück. Und während des Aufstiegs habe ich einfach nur über die Couch nachgedacht, wie schön es doch jetzt wäre, einfach nur zu chillen.
Oh ja, das ist das Beste, wenn du eine Tour hast, wo du mehrere Berge hast. Und man dann jedes Mal beim Aufstieg so denkt, nein, ich will nicht mehr. Okay, 1, 2, 3, noch ein bisschen. So. Und man plötzlich alles in Frage stellt. Und sobald man oben ist, weil oben kriegt man ja auch, hat man meistens auch eine schöne Aussicht. Und das ist so der Reward, dass man so denkt, okay, geil. Und die Abfahrt erst recht. Das ist also, Abfahrten. Und dann, das waren immer, also die Abfahrten waren immer das Beste. Dann war auch nicht viel los. Und dann keine Fußgänger, keine anderen Fahrradfahrer, am besten auch noch keine Autos. Und dann einfach so eine Abfahrt runterheizen. So richtig schön sich aufs Fahrrad ducken und einfach nur diese ganze Geschwindigkeit aufnehmen. Und ich habe da so laut einfach gelacht oder irgendwie, wenn ich gerade Musik in den Ohren habe und die nicht durch den Fahrtwind, also wenn ich da noch ein bisschen was gehört habe durch den Fahrtwind, einfach so laut mitsingen und solche Sachen. Und ich auch dachte, das mache ich sonst nicht, gestehe ich, aber so auf dem Fahrrad, bei so einer Abfahrt, wenn es einfach alles geil ist, ja, dann kann man das auch alles rauslassen. Hört einen sowieso keiner, ist egal.
Du warst 24 Tage unterwegs, 1130 Kilometer bist du gefahren, davon bist du 16 Tage tatsächlich auf dem Fahrrad gesessen, also meistens so 3 Tage Fahrradfahren, 1-2 Tage Pause hast du gemacht. Mit welchem Fahrrad hast du das gemacht? Wie hast du dieses Fahrrad organisiert? Du bist ja auf deine Weltreise erstmal ohne Fahrrad unterwegs gewesen. Das muss man ja auch erstmal alles organisieren.
Das stimmt. Das Einzige, was ich mit hatte, war meine Radhose, die hatte ich dabei. Da gedacht, gute Polsterung ist immer wichtig. Und ich dachte so, auch irgendwann fahre ich vielleicht mal so einen Tag, die quetsche ich ins Backpack. Aber ansonsten, es war nicht geplant. Ich war schon unterwegs. Und dann die erste Idee, naja, ich fahre jetzt um Taiwan, dann brauche ich irgendein Fahrrad. Ich habe tatsächlich erst angefangen zu recherchieren und zu gucken, wie kriege ich mein Fahrrad aus Berlin nach Taiwan. Weil ich besitze ein Gravelbike, ich mag das sehr, sehr gerne und das war so das Naheliegendste. Ich war halt insgesamt 6 Monate unterwegs. Das heißt, dieses Fahrrad war gut verstaut in meinem Keller mit 3 Schlössern irgendwie ineinander angekettet, damit es bloß nicht wegkommt. Und da habe ich schon gedacht, okay, wen frage ich, der in meinen Keller einbricht? Wer nimmt dieses Fahrrad? Wen finde ich, der jetzt irgendwie fliegt und mir dieses Fahrrad nach Taipei mitbringt? Das waren tatsächlich, habe ich lange darüber nachgedacht. Und das
also ChatGPT keine Antwort dafür?
Nee, leider nicht. Naja, und dann, gut, das eine ist halt, wie kriege ich mein Fahrrad von Deutschland nach Taiwan? Nächste Möglichkeit, okay, ich kaufe vor Ort ein Fahrrad und ich kann es ja hinterher wieder verkaufen. Oder ich nehme, in Anführungsstrichen, ein ganz kleines Souvenir mit nach Hause, war so die Überlegung. Und Option 3, ich leihe mir halt irgendwo ein Fahrrad. Und am Ende ist es tatsächlich Option 3 geworden. Aber auch da, soziale Medien, sei Dank. Ich habe über Instagram einen Fahrradladen in Taipei gefunden und habe den einfach auf Instagram mal angeschrieben, weil ich wollte nicht so einen Tourenfahrrad oder so ein, oh Gott, wie heißen die, so ein Alltagsfahrrad, sondern ich wollte ein gutes, schönes Gravelbike, was gleichwertig ist mit dem, was zu Hause auf mich wartet. Und deswegen habe ich jetzt nicht die klassischen Fahrradleihgeschäfte angeschrieben, sondern einfach so einen kleinen Fahrradladen. Weil, ja, warum so die großen Ketten? Und dann habe ich mit dem über Instagram so ein bisschen hin und her geschrieben und meinte noch, ich habe dieses Fahrrad zu Hause stehen, hast du irgendwas Gleichwertiges? Und dann hat er mir tatsächlich geantwortet und meinte so, na, Gravelbike ist eher unüblich, wir haben super viele Rennräder. Ein Gravelbike haben wir, das hängt hier im Schaufenster, war da irgendwie halt ausgestellt mit Taschen noch behangen und alles Mögliche. Und meinte, naja, wenn ich die Maße von diesem Fahrrad, was ich hier habe, und deinem Fahrrad zu Hause nebeneinander lege, das ist identisch. Ist fast identisch. Das müsste dir passen. Komm einfach vorbei, mach eine Probefahrt, guck's dir an. Und dann hat er noch so ein Foto mit dazu geschickt. Hier, das Fahrrad, da hängt's. Überlegst dir, ob du es haben willst oder ausgeliehen haben möchtest. So.
Ja, cool.
Und das war meine Vorbereitung, Fahrrad. Und einfach mit dieser Einladung, komm mal vorbei, bin ich halt dann, nachdem ich in Taipei war, einfach mal hingefahren, einfach vorbeigefahren und geguckt, was ist denn das für ein Fahrrad?
Und hat gepasst.
Ich finde so ein Fahrrad, ich bin auch jetzt gerade wieder so im Fahrradkauf, das ist eine Gefühlssache. Da setzt man sich so drauf und fährt ein paar Meter und dann so, das ist mein Fahrrad. Mit diesem Fahrrad mache ich diese Tour. Das war auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, hä, das war jetzt gar nicht so schwer. Was habe ich mir denn vorher für alles für den Kopf gemacht und wie viel habe ich denn da geplant und recherchiert? Und am Ende ist es so ein kleiner Kontakt, sag ich mal. Und dann kommt man direkt mit den richtigen Leuten ins Gespräch. Weil ich bin auch in diesen Fahrradladen rein und die wussten auch so direkt, ach, hallo Laura, ja, wir haben auch geschrieben, guck mal, das ist das Fahrrad, das meinte ich, setz dich mal drauf, guck mal hier, wir haben eine große Karte hier an der Wand hängen, da siehst du, das ist die Insel, das ist die Fahrradroute, da musst du ein bisschen aufpassen, also ich bin gegen den Uhrzeigersinn gefahren. Westen, naja, ist nicht ganz so, aber Osten, das wird genial und da kannst du noch einen Schlenker fahren und ich wurde da überhäuft mit Infos und Tipps und also so herzlich auch einfach, so und gar nicht, wie ich erst dachte, da kommt so eine, die hat gar keine Ahnung, wie man am Fahrrad rumschraubt und die will jetzt hier über 1000 Kilometer Fahrrad fahren. So war es gar nicht, sondern es war einfach so, cool, dass du es machst. Wie können wir dir helfen?
Ja, mega gut. Und dann noch die ganzen Tipps. Und die haben halt auch die ganzen Taschen am Fahrrad gehabt, weshalb du halt dann diese Tour easy peasy zumindest radtechnisch absolvieren könntest.
Genau, das hat sich dann alles so ergeben. Das war dann gar nicht mehr so der Riesenaufwand. Wobei ich hatte jetzt nicht super viele Taschen am Fahrrad. Ich hatte, das weiß ich mal nicht, wie man es am besten beschreibt, ich hatte so eine Arschrakete hinten dran, heißt das.
Genau.
Also eine Tasche, die so hinterm Sattel über dem Hinterrad hängt. So super viel hat halt nicht reingepasst. Also es war schon, dass ich ordentlich aussortieren musste und wirklich überlegen musste, was nehme ich denn mit? T-Shirt zum Fahrradfahren, eins irgendwie noch für eine abends, wenn man nochmal irgendwo rausgeht, und eins im Wechsel. Und dann habe ich ständig gewaschen.
Du hast ja auch hauptsächlich in festen Unterkünften übernachtet. Du hast jetzt nicht bivakiert oder im Zelt geschlafen. Ist ja auch, kurz überlegen, Taifun-Saison gewesen, was ja auch ein bisschen schwer ist, dann draußen zu übernachten. Und dadurch konntest du halt auch immer jeden Tag halt deine Klamotten auch waschen, ne?
Genau, das war natürlich, muss man sagen, dann recht einfach. Viele Hostels haben einfach eine Waschmaschine. Naja, oder im Zweifelsfall im Waschbecken kann man halt auch waschen. Und ich habe mich gegen Campen oder ähnliches entschieden, weil ich dann doch dachte, man muss auch nicht übertreiben. Ich musste so selber erstmal meine Grenze auch finden. Und von daher hat das super gepasst, dann einfach von Unterkunft zu Unterkunft zu fahren. Und da halt dann abends auch immer eine Dusche zu haben, muss ich auch sagen.
Ja, das klar. Auch Luxus. Wie ist das Wetter gewesen? Ist es, also ich stelle mir Taiwan, noch nie dort gewesen, aber das ist ja schon relativ tropisch und dadurch auch relativ hohe Luftfeuchtigkeit, oder? Und dadurch schwitzt du natürlich doch mal mehr.
Definitiv. Also der lief immer einfach runter. Es waren um die 30 Grad.
Ja, krass, ja.
Und die meiste Zeit, muss ich sagen, hatte ich richtig gutes Wetter. Also gut ist jetzt relativ. Gut heißt, es war meistens trocken. Ich hatte viele Sonnentage, manchmal auch einfach bewölkt. Also schon gut zum Fahren. Und dadurch, dass ich davor auch schon dann Monate in Asien war, hatte ich mich schon so akklimatisiert, dass das halt von den Temperaturen geht. Wenn ich jetzt überlege, 30 Grad Sonne plus Höhenmeter, das ist schon ordentlich. Und es war auch meistens, also man fängt halt an zu schwitzen und dann ist auch egal. Dann irgendwann ist der Punkt erreicht, da ist dann okay. Es läuft halt einfach.
Wie muss ich mir die Tour vorstellen? Du hast gerade gesagt, du bist gegen den Uhrzeigersinn gefahren. Wie muss ich mir die Tour und das Land landschaftlich und die Infrastruktur so vorstellen?
Also ich habe in Taipei angefangen, das ist im Norden der Insel. Und dann bin ich gegen den Uhrzeigersinn in den Westen. Und das war erstmal, das waren schon einfach viele kleine Städte. Also ich habe es mir sehr verlassen vorgestellt, so ist es gar nicht, sondern es ist immer wieder kleine Dörfer, überall auch irgendwo mit einem Fahrradladen oder überall mit kleinen Supermärkten und so. Und das war erstmal so der Start. Viel Straße, muss man auch sagen. Viel Straße, viele Ampeln. Das war teilweise nervig, muss ich halt auch so sagen. Das eine ist, dass ich halt mir nie die Straße mit den Autos oder auch LKWs teilen musste, sondern da wirklich immer eine separate Spur hatte. Das ist halt schon einfach angenehm zu fahren. Landschaftlich war das, der erste Teil war so, ja, okay, muss ich erstmal ein bisschen fahren. Und dann bin ich die Westküste runter. Da war die Küste teilweise nicht direkt an der Fahrradspur. Aber dann, als ich dann immer weiter Richtung Süden gekommen bin, ging halt diese Fahrradlane direkt an der Küste lang. Also, und dann kannst du es dir wirklich, Gott, wie fange ich anders zu beschreiben? Also traumhaft vorstellen, das heißt, man hat zur Rechten war Steilküste, war Meer, wo man halt so rüber gucken kann, einfach dann die Wellen und den Horizont und das und dann der Himmel und links Berge. Also in der Mitte von Taiwan ist es schon nochmal bergiger. Ich bin halt einmal außen rumgefahren, hatte trotzdem ein paar Höhenmeter. Aber es war halt so eine Mischung aus, ich kann zur einen Seite gucken und ich sehe einfach Meer und zur anderen Seite gucken und da gehen die Berge hoch. Was finde ich sehr, das war super beeindruckend. Und da dann so durchzufahren und dann gerade im Süden, da gibt's die offizielle Route, geht nicht ganz bis runter an den südlichsten Punkt. Ich kann das jedem empfehlen, da doch die extra Schleife zu machen und da wirklich ganz bis in den Süden runter. Da gibt's dann auch, glaube ich, mehrere Länder oder so einen, was ist das, Mahnmal, Denkmal, auf jeden Fall so eine Säule, wo man dann sagt, hier ist jetzt der südlichste Punkt von Taiwan. Und da dann so zu stehen, das ist halt schon, ja, das war halt auch so die Halbzeit. Da war irgendwie für mich klar, ich habe ganz im Norden gestartet und jetzt bin ich ganz unten am südlichsten Punkt. Krass, und hier ist überall Meer und Klippen. Und das war dann wirklich so, wie ich es mir vorgestellt habe, landschaftlich so ganz idyllisch einfach. Genau.
Das ist dann der Kenting-National. Ich liebe es, diese Geschichten immer zu hören, weil ich immer auf Google Maps dabei unterwegs bin. Das ist Southernmost Point of Taiwan, sehe ich gerade. Und es ist auch sehr, sieht cool aus. Vor allem halt eben, weil du diese, also je nachdem, also hier ist jetzt ein Bild von einem rauen Meer vor dir hast, was sehr cool ist.
Ja. Also ich finde, also diese Mischung aus einfach Meer und gleichzeitig und doch aber Berge auch zu haben. Einfach.
Aber man sieht auch auf der Karte, wie krass besiedelt der Westen ist. Also, dass es ja wirklich durchgehend fast Stadt ist. Und der Osten, da ist Taitung und Hualien oder so. Mhm. Und dazwischen sind halt nur so sehr, sehr kleine Orte und viel Wald.
Genau, das ist, glaube ich, der große Unterschied. Westen, Städte, muss man einmal durch. Und dann Osten, da hat man wirklich diese wunderschöne Landschaft. Viele fahren da auch zum Surfen hin. Okay. Habe ich auch Leute kennengelernt. Dann an der Ostküste halt zum Surfen. Und da gibt's dann auch den, du hast, glaube ich, hast gesagt, jetzt muss ich selbst überlegen, Kenting National Park. Der ist recht bekannt, der ist dann so ganz im Osten. Muss ich gleich sagen, kann ich leider nicht von eigenen Erfahrungen erzählen. Habe ich leider nicht gesehen.
Das ist die Nummer, wo du dann also 50 Kilometer mit dem Zug fahren musstest, ne?
Genau, ich musste davor, musste ich einfach einen Tag im Hostel bleiben, weil es war Typhoon Season, es waren Typhoon Days, nennt sich das dann so schön. Das heißt, da ist einfach ein Riesen, also es war windig und hat geregnet und das war wirklich so, dass ich auch vom Hostel schon angerufen wurde, auch den Tag vorher. Wo bist du? Wann kommst du an? Du hast doch im Vorher, weil ich hab meistens die Hostels vorher angeschrieben und gesagt, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs, kann ich das Fahrrad mit reinnehmen? Wie sieht das aus? Und da habe ich an dem Tag oder an dem Tag vorher auch schon echt Anrufe bekommen, wo es hieß, hast du mitbekommen, hier ist Wetterumschwung, da ist ein Taifun, der kommt direkt übers Meer auf die Ostküste zu. Hier werden jetzt Schulen geschlossen und alles. So nach dem Motto, beeil dich, komm ran und bleib hier. Weil da konnte man auch wirklich nicht fahren. Also da kann man jetzt noch so viel sagen, ach ja, ein bisschen Wind und da kämpft man gegen an. Nee, das ist dann, irgendwann muss man schon auch einfach sagen, Grenze, wenn die Natur da halt so verrückt spielt. Also ja, das war der Tag, der eigentlich für den Nationalpark geplant war, dass ich da eine Tour gerne durchgemacht hätte. Damals, das ist so eine, ist einfach so eine Schlucht und so Felsformation. Aber gut, da hat mir das Wetter in dem Fall dann doch einen Strich durch die Rechnung gemacht, auch wenn es sonst immer so auf meiner Seite war.
Ja, aber ist eigentlich auch voll nett, dass die Hostelbesitzer da wirklich auch anrufen und fragen, wie es dir geht, wo du bist und sicher gehen, dass du auch ankommst. Also hört man ja auch relativ selten, dass man dann so fürsorglich ist. Ja. Die andere Frage, die sich mir stellt, ist, das Fahrrad ist ja ein ganz normales Transportmittel in Asien auch, aber solche Touren höre ich schon auch sehr selten, die dort gemacht werden. Und ich kann mir vorstellen, dass Fahrrad und Zug jetzt im ersten Moment eher nicht gehen, weil wir auch selbst in Deutschland sehr, sehr begrenzte Fahrradmitnahme ermöglichen. Wie ist das dort gewesen? War das gar kein Problem?
Fast kein Problem. Also zum einen muss ich sagen, es war schon so, mein Ziel war, ich fahre um diese Insel mit dem Fahrrad, auf dem Fahrrad, und ich nutze nicht den Zug. Aber ich hatte dann diesen Taifuntag, der mich da halt einfach im Endeffekt zwei Tage an den einen Ort gefesselt haben. Und dann ist meine ganze Planung ein bisschen durcheinander gekommen. Und dann musste ich einfach schneller von A nach B kommen und musste dann halt doch sagen, ja, okay, geben wir es zu. Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin komplett jeden Kilometer hier selbst gefahren, sondern ich habe auch einen Teil mit dem Zug zurückgelegt, also 50 Kilometer. Und
finde ich jetzt nicht so schlimm.
Nee, im Endeffekt muss man dann sagen, ja, okay, ne? Das ist dann so der Perfektionismus, das Ego, was dann sagt, ja, das muss jetzt aber perfekt sein. aber so ist das dann. Da muss man irgendwelche Alternativen finden. Und ich bin schon auch noch ein Stück gefahren bis zu einem Bahnhof und bin einfach in dieses Bahnhofsgebäude rein und war so, ich hätte gern ein Ticket für mich und mein Fahrrad, um da einmal die, weiß ich nicht, zwei Stationen oder drei Stationen, was das dann war, zu fahren. Und das ging tatsächlich. Im ersten Moment war der nicht sonderlich überrascht. Dann war so, ja, kein Problem. Aber leider sind auch da die Fahrradplätze sind begrenzt. Und das war erstmal der nächste Zug. Da hätten wir noch ein Ticket. Aber nur für dich. Aber Fahrradmitnahme, das ist nicht mehr möglich. Ich dachte, hätte so gut vom Timing gepasst. Der Zug wäre irgendwie 15 Minuten später oder so gefahren. Einsteigen, weiter hochfahren, fertig. Na gut, im Endeffekt, der nächste fuhr dann, glaube ich, 2 Stunden später. Von daher, das geht ja auch, wenn er im 2-Stunden-Rhythmus fährt. Und dann hatte ich dafür ab da mein Ticket für mich und für mein Fahrrad bekommen. Und dann sah dieser Zug eher wie eine S-Bahn aus. Also da gab's dazwischen, also ich habe mein Fahrrad einfach in den Eingangsbereich von den Türen, habe ich das da so hingestellt. Es war jetzt nicht groß mit es gibt auch in ICEs, glaube ich, da kann man das Vorderrad so einhängen, dass das Fahrrad vernünftig steht. Naja, das war alles dann nicht ganz so. Das war dann so ein bisschen provisorisch, dass ich das da einfach mit hingestellt habe. Der Zug war nicht groß überfüllt. Keine Ahnung, warum ich davor den Zug nicht nehmen konnte. Und dann hat mich der Zug mitgenommen, dann ging das schon. Also ja. das war problemlos möglich.
Aber cool, dass es einfach problemlos ging. Also oftmals ist man ja dann auch einfach aufgeschmissen. Und ich kann mir auch vorstellen, da irgendwie Daumen raus und jemanden nach Hilfe fragen, ob er dich und dein Fahrrad mitnimmt. Also ich weiß nicht, wie es in Taiwan ist, aber in Japan haben die sehr, sehr kleine Autos. Da würde ein Fahrrad eher nicht so reinpassen.
Nee, das habe ich mir auch nicht getraut, irgendwo da per Anhalter zu fahren oder so. Und dann manchmal muss man dann halt ein bisschen länger warten auf den nächsten Zug, aber das hat dann echt gut geklappt.
Ja, ich musste nämlich jetzt gerade auf der letzten Tour musste ich auf den Kanaren. Da habe ich an einem Tag 5 Schläuche durchgefahren, 5 Platten. Und ich hatte kein Flickzeug am Ende dabei. Und dann musste ich 2 Touristinnen fragen, oben auf dem Berg, ob die mich mitnehmen. Dann habe ich so einen kleinen, weiß ich gar nicht, Polo oder irgendwie sowas. Mich und mein Fahrrad da reingepackt, alles komplett auseinandergenommen, Reifen ab und so. Und dann ging das halt einigermaßen. Dann haben die mich halt 40 Kilometer wieder den Berg runtergenommen in den nächsten Fahrradladen. Hab mir dann da neue Schläuche geben lassen und bin dann den Berg wieder quasi hochgefahren. Das ging. Aber wäre auch echt scheiße gewesen, wenn es nicht gegangen wäre. Dann hätte ich da oben erstmal gesessen. Ohne Zug und Bus und nichts. Ja. Eine Sache, die ich liebe beim Fahrradfahren, ist, dass ich essen kann, was ich möchte. Und ich kann mir vorstellen, dass Taiwan mit der leckeren asiatischen Küche, die ja auch so ein bisschen gemischt ist, halt auch sehr chinesisch, aber halt eben auch viele andere Einflüsse und halt eben die lokale Küche, extrem geil ist abends.
Definitiv. Also abends hatte ich schon auch immer ordentlich Kohldampf. Das war so, du kommst halt echt nach einem Tag voll verschwitzt irgendwo in einem Hostel an. Und dann ging es erstmal so, okay, irgendwo das Fahrrad abstellen, gab es immer einen Platz und duschen und dann essen, definitiv. Und da hat, eigentlich hat jeder Ort scheinbar hat dann eine Night Market. Also irgendwo findet man immer auf der Straße so verschiedene kleine Stände. Was heißt verschieden? Also wir reden jetzt von 20 bis 50 kleinen Ständen, wo man alles Mögliche an Essen findet. Also das war meine Abendbeschäftigung schlechthin, da dann immer einmal durchzugehen und sich da durchzuprobieren. Super viel frittiert. Aber auch, oder auch so Dumplings und Gott, was gab's noch? Also gut, bei der Anzahl an Ständen, da ist wirklich für jeden was dabei. Und das war immer so nochmal das Auslaufen nach dem ganzen Tag auf dem Fahrrad, war das mal ein ganz gutes Ende vom Tag, da so einfach ein bisschen so lang zu spazieren.
Ist die Reise denn teuer gewesen? Also du hast ein Fahrrad dir ausgeliehen, das kostet. Du hast immer in Hostels geschlafen. Du hast auch, glaube ich, auch mal ein oder zweimal Warm Showers gemacht. Und halt eben ständig halt irgendwie, weil du ja auch nichts anderes dabei gehabt hast, du musst ja auch ständig in 7-Elevens gehen. Also du bist ja immer, musst du in Geschäfte gehen und dir essen und trinken und so weiter kaufen. War das alles teuer? Weil ich weiß, also aus Erfahrung, dass Radfahren an sich eigentlich auch relativ teuer werden kann, wenn man nicht halt irgendwie krass aufs Geld achtet.
Ja, teuer ist jetzt relativ. Man muss jeder für sich wissen, was jetzt viel oder wenig ist. Also um einfach mal eine Zahl zu sagen, ich habe 500 € für das Fahrrad gezahlt. Also für das Ausleihen von über 24 Tage.
24 Tage, voll okay.
Also im Endeffekt okay. Unterkünfte waren meistens pro Nacht 15 €. So Pi mal Daumen und im Schnitt mal mehr, mal weniger. Aber das waren da so die Kosten. Und dann habe ich halt mittags in einem 7-Eleven gegessen. Die gibt's an jeder Ecke. Also verhungern tut man da nicht. Ich habe hinterher mal geguckt, Taiwan hat die höchste 7-Eleven-Dichte. 7-Eleven sind diese kleinen Supermärkte, die es überall in Asien gibt, alle, die da noch nicht waren. Und gut, das hält sich dann in Grenzen. Da habe ich dafür mittags und für morgens was zu essen gekauft. Abends auf dem Night Market. Oh Gott, da weiß ich jetzt gerade keine Preise mehr. Aber ich glaube, also es kann, gut, dadurch, dass ich halt jede Nacht nicht gezeltet habe, sondern immer wirklich auch für Unterkunft zahlen musste, für das Fahrrad gezahlt habe, ja, dadurch kommen so ein paar Kosten schon zusammen. Man hat, glaube ich, bei einer anderen Art von Reisen hat man ja noch viel mehr drumherum, wenn man irgendwelche Eintrittsgelder oder sowas zahlt oder Transportkosten. Das war dann halt alles einmal in diesem Mietpreis mit drin. Okay. Aber ich habe für mich, habe ich tatsächlich auch dann irgendwo gesagt, ich möchte jetzt nicht an der falschen, im vermeintlich falschen Ende sparen, weil ich hätte zum Beispiel auch ein günstigeres Fahrrad mir irgendwo leihen können. Ich hätte vielleicht auch hier und da nochmal günstiger übernachten können und habe für mich dann aber gesagt, ich war 5 Monate unterwegs, das ist hier jetzt mein letzter Monat auf Reisen. Ich möchte jetzt hier auch nicht irgendwo an der falschen Ende sparen, um einfach es einfach noch günstiger zu haben. Mir ist es wichtig, ein gutes Fahrrad zu haben. Und Unterkünfte, das war teilweise schon so, dass ich sage, ach, da teile ich mir auch das Zimmer mit anderen, das ist überhaupt kein Problem. Das waren oft irgendwie 6 Bettzimmer. Meistens war ich alleine drin. Irgendwie waren nicht so viele Leute unterwegs. dass man dann einfach, ist eine Frage, glaube ich, von Prioritäten auch. Was ist, ja, was möchte ich ausgeben?
Ja, also ich, so mal, ich, wenn ich es überschlage, komme ich so auf ungefähr 1200 bis 1500 Euro für die 24 Tage. Jetzt mal im Vergleich, also deswegen sage ich, Fahrradfahren kann manchmal auch sehr teuer sein. Meine 8-tägige Reise auf den Kanaren, die hat mit Flügen und so weiter, die sind jetzt bei dir nicht inberechnet, aber um die 2500 gekostet für 8 Tage. Und wir haben meistens, weil wir halt immer, weil wir morgens, mittags, abends gegessen haben, wie noch was. Wir haben so viele Höhenmeter gemacht, wir haben so viele Kalorien verbraucht, wir mussten so viel essen, um das halt irgendwie hinzubekommen. Das war echt krass teuer.
Das hätte ich nicht gedacht.
Also,
das ist mich voll erstaunt.
Also ich muss mal eben kurz meine Notizen schauen, weil damit ich keine Scheiße erzähle. Aber das war schon. Aber man muss auch dazu sagen, wir sind halt 8 Tage, 5 Inseln und immer Fähren zwischen den Inseln. Die Fähren, teuerste Fähre. Das ist aber auch für 2 Personen, muss ich mal auch dazu sagen. Aber das war schon echt viel. Deswegen finde ich deine Reise jetzt im Vergleich ziemlich günstig. Höhenmeter. Wie viele hast du gemacht? Weißt du das?
Nee, weiß ich nicht, aus dem Stegreif.
Aber waren es viele?
Aber da sind wir wieder bei dem, naja, rückblickend war das alles ganz leicht.
Wie oft hast du während der Reise gedacht, so, boah, ey, kein Bock mehr? Das ist immer so ein Gefühl dafür, dass es viel ist. Also auf den Kanaren habe ich das fast jeden Tag gedacht.
Es war schon viel, aber es war nicht immer nur auch Höhenmeter. Es waren gerade im Süden waren es echt viele. Doch, das waren bestimmt 2-3 Tage hintereinander mal.
Also ich muss mir mal die Topografie hier anschauen auf Google Maps.
Genau, können wir kurz recherchieren und nochmal nachgucken?
Aber das ist schon ordentlich.
Ich habe das alles schön mit Komoot geplant. Und da zeigt er mir eigentlich auch die Höhenmeter an.
Wenn ich hier mal Fahrradtour auf der Westküste sind 514, 800, oh, das ist aber echt entspannt, 817 Höhenmeter, sagt er mir. Und wenn ich auf der Ostküste das ziehe, dann sind das auch nochmal 542. Das sind aber dann schon wieder ein bisschen mehr, 3545. Also rund um dumm unter 5000. Vielleicht, keine Ahnung. Das ist das, was Google mir jetzt auf die Schnelle sagt.
Das hört sich sehr schnell herausgefunden.
Das hört sich entspannt an.
Das war nicht, also genau, das, also Höhenmeter war nicht die größte Herausforderung. Ich würde sagen, Taiwan ist ein gutes Einsteigerland für eine Fahrradtour.
Ja, voll krass.
Also wenn man
krass.
Mal wirklich was Längeres will, auch so, weil die Infrastruktur echt da ist. Es hört sich im ersten Moment so richtig krass an, man ist so richtig weit weg und ich möchte jetzt auch nicht kleinreden, es ist eine komplett andere Kultur. Aber am Ende hat man super viele Supermärkte, total freundliche, hilfsbereite Menschen. Selbst wenn es von der Sprache schwierig ist, sind die trotzdem total offen und interessiert und das ist einfach total nett. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Und genau, Höhenmeter halten sich dann doch in Grenzen. Es ist eher so dieses die gesamte Tour 1130 Kilometer zu fahren, muss man halt auch erstmal machen.
Ja. Nee, also richtig, richtig cool. Was waren deine Highlights so der Reise, an die du dich so erinnerst? Gibt es irgendwelche besonderen Momente, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
Es gibt an der Westküste so ein Aussichtspunkt, da sieht man so richtig schön, wie die Klippe ins Meer, also eine Steilküste, Klippe, Meer. Und da habe ich einen Stopp gemacht und einfach so aufs Meer geguckt und gut, auch einige Fotos gemacht in dem Moment. Und das war tatsächlich einfach so, da war ich halt 3/4 schon rum und habe das für mich einfach auch nochmal so realisiert, wie krass das für mich jetzt einfach ist, dass ich hier so rumfahre, dass ich das kann, dass ich das körperlich kann, dass ich die Zeit mir dafür nehme, das zu machen. Ja, auch irgendwo, dass ich das Geld dafür natürlich habe. Und dass wir für mich persönlich war das so ein Highlight, weil das auch so der Ort war, so habe ich es mir vorher vorgestellt. Ich habe mir so richtig diese Steilküste und das Meer, so ein raues Meer, was man dann da sieht, das habe ich mir vorgestellt und genau das habe ich bekommen. Und das war so mein ganz persönlicher Highlight-Moment einfach. Mhm.
Ein Hoch auf ChatGPT.
Ja, danke ChatGPT.
Danke Sam Altmann. Sehr cool. Was war das dann aber am Ende für ein Gefühl? Also diese Tour dann also an Kilometer Null wieder zu stehen am Fahrradladen oder wo auch immer und dann halt eben diese 1100 Kilometer so im Kopf Revue passieren zu lassen. Diese ganze Anstrengung, die dann zu Ende ist. Erinnerst du dich an dieses Gefühl?
Ey, das war krass. Also ich hatte am letzten Tag nochmal einen Regentag, den einzigen richtigen Regentag und bin da aber trotzdem dann in Taipeh wieder reingefahren und da gibt's so ein Schild, Welcome to Taipei, heißt es dann auf Englisch. Und dann dieses Schild plötzlich zu sehen und zu merken, so krass, ich bin wieder hier. Also unbeschreiblich. Vor allem, dann kommt das irgendwie, war vorher eine Woche in Taipeh und habe das alles organisiert. Und dann da wieder hinzukommen, das war so ein bisschen wie ein Nachhausekommen. Ich bin dann wieder zurück ins gleiche Hostel. Das war so ein, so ein Ankommensgefühl. Das war, also war ein Gänsehautmoment. Und dann gibt's in Taipeh gibt's wirklich einen Kilometer 100. Das heißt, da ist eine große Null Kilometer halt einfach so als, nicht als Schild, sondern wirklich als, wie so eine Statue halt aufgebaut. Und da bin ich dann hingefahren und habe mich da nochmal so richtig hingestellt und dachte so, Kilometer Null. Ja, hier war ich vor 24 Tagen das letzte Mal. Und da dann wieder zu sein, das ist ein ganzer Rausch. So, ich habe es geschafft, ich kann es und ich bin auch mit dieser Energie dann in diesen Fahrradladen zurück, habe dieses Fahrrad wieder hingebracht und konnte es noch gar nicht so richtig glauben. Habe gleich dem Nächsten von der Tour erzählt, der war gerade da, um sich ein Fahrrad auszuleihen für, ich glaube, 2 Tage. Naja, ist mit dem Fahrrad rausgegangen, hat es für 7 Tage geliehen, weil ich ihm erzählt habe, nein, du musst dahin und du musst das sehen und fahr unbedingt an der Ostküste lang, das ist so schön da. Und dann ist das direkt übergeschwappt, dass der gesagt hat, okay, dann wohl doch ein bisschen länger.
Cool. Ich glaube, ich bin gespannt, wie viele Leute du jetzt noch inspirierst, dahin zu fliegen und vielleicht auch mal eine Bikepacking-Tour rund um Taiwan zu machen. Weil, also mich hast du auf jeden Fall angefixt. Ich habe gerade schon während des Gesprächs habe ich so ein paar Gedanken gehabt, so ich mache mit meinem Freund Markus einmal im Jahr eine Bikepacking-Tour. Vorletztes Jahr Mallorca, letztes Jahr Kanaren. Wir müssen uns noch was für dieses Jahr überlegen. Bisher war es immer Europa. Wer weiß, ob wir vielleicht diesen langen Flug auf uns nehmen und vielleicht mal sowas machen. Wäre auf jeden Fall mal super interessant. Mich hast du auf jeden Fall angefixt.
Ich kann es empfehlen.
Sehr, sehr cool.
Wer noch Empfehlungen braucht, schreibt mir gerne. Kein Problem.
Deine Reise ist ja dann zu Ende gewesen, ne? 6 Monate, das ist der letzte Teil deiner Reise. Und ich meine, dieses Erlebnis ist aus einem Tief entstanden und ist am Ende das Highlight deiner 6 Monate gewesen, oder?
Ja, definitiv. Das ist das, wo ich am liebsten drüber rede. Das ist, als hätte ich nicht kommen sehen, dass ich so eine geniale Zeit auf dem Fahrrad habe und dass ich überhaupt Fahrrad fahre, dass ich überhaupt in Taiwan lande. Und das hat mir so richtig gezeigt, dieses, wie du so gerade so schön gesagt hast, so aus dem Tief ist das Ganze entstanden. Also es darf einem halt auch mal auf Reisen schlecht gehen, nur weil man an den wunderschönsten Stränden und Orten ist und weil man ja dieses am Reisen ist und dieses vermeintliche Leben führt, was sich so viele erträumen, darf es da halt auch mal Tiefpunkte geben und es darf auch alles einmal schwer sein. Und dann aber sich wieder aufzuraffen und zu sagen, ja, okay, ich gebe mir aber auch mal Zeit, Langeweile zum Beispiel zu haben, um dann solche Ideen kommen zu lassen und die dann auch umzusetzen. Also das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Also das war so genial, dem halt nachzugehen. Also zum einen mir den Raum zu geben, zu sagen, okay, ich mache jetzt einfach mal nichts und ich habe eine Idee, Fahrradfahren und ich gehe dem nach. Keine Ahnung, was mich da geritten hat, aber das war echt super, weil dieses Fahrradfahren allein auf diesem Fahrrad sitzen, fahren und so ein Freiheitsgefühl haben. Einfach, das ist nicht nur, Reisen ist ja auch schon immer so mit Freiheit verbunden, aber ich finde, Fahrradfahren, den Wind im Gesicht spüren, so richtig zu merken, okay, hier meine Beine treten in die Pedalen und die bringen mich gerade vorwärts, diese Landschaft zu sehen, das ist, finde ich, das war so richtig lebendig sein. Das war für mich so richtig der Inbegriff von, ich fühle mich hier lebendig, ich fühle mich im Moment, ich bin einfach hier und einfach so richtig glücklich. Egal, wie die Höhenmeter gerade sind. So, und dieses Gefühl, das war so richtig, keine Ahnung, das habe ich eingepackt und das habe ich mit nach Hause genommen. Und wenn ich jetzt hier mein Fahrrad angucke, dann denke ich so, ja, wird wieder Zeit zu fahren. Vielleicht nicht Taiwan, vielleicht jetzt einfach nur einmal um Berlin rum oder so. Das geht halt auch und das war richtig, das ist das Besondere.
Ja, richtig schön. Du hast vorhin gesagt, du bist ja gerade wieder auf Fahrradsuche. Das bedeutet also, Fahrradfahren und Bikepacking wird starker Bestandteil deines Lebens, auch in Deutschland, Berlin und Europa.
Definitiv, ja.
Sehr schön, sehr schön. Auf Off the Path findest du ein bisschen Inspiration dazu, ein paar Touren. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und dass du ja, dein Abenteuer mit uns geteilt hast. Also super inspirierend und ja, wie gesagt, vielleicht, wer weiß, bin ich auch bald auf deinen Spuren unterwegs.
Ja, das würde mich freuen. Also lass es mich wissen, wenn du da bist.
Ja, auf jeden Fall. Ich danke dir für heute und alles, alles Gute für die Zukunft und für deine zukünftigen Touren.
Dankeschön. Danke für diese Plattform, die du hier schaffst.
Danke. Tschüss.
Ciao.
Das war's für heute und das war's für diese Woche mit Laura. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Und wenn du jetzt inspiriert bist, mehr über Taiwan und die Welt zu erleben bzw. zu hören, dann schau doch gerne mal bei uns im Off the Path Daily Podcast vorbei, denn dort veröffentlichen wir jeden Werktag, montags bis freitags, eine kurze spannende Folge unter 10 Minuten über unsere wunderschöne und grandiose Welt. Wir hören uns, wenn du magst, dort drüben. Ansonsten, wie gewohnt, nächste Woche Dienstag wieder hier im Off the Path Podcast. Bis dann, pass auf dich auf.